Liebe Barbara, herzlich willkommen zu Digital Heroes Live, unserem Podcast für digitale Heldinnen und Helden. Schön, bist du da.
Ciao Roger, merci für die Einladung.
Nur sehr gerne. Liebe Barbara, du bist ja studierte Neuropsychologin, Hirnforscherin und, als ich in CV gelesen habe, du hast auch noch Musik studiert ursprünglich. Ich glaube, dich begeistert also das Thema Musik und wie man also die Synapsen kann befeuern, respektive fördern. Magst du ganz kurz etwas über dich erzählen, damit unsere Hörerinnen und Hörer wissen, wer du bist, was du machst?
Ja, sehr gerne. Ja, ich mache gerne Musik und ich bringe gerne die Neuronen zum Tanzen. Also mich fasziniert dieses Organ im Kopf, das ja unglaublich komplex und faszinierend und spannend ist. Und wie wir es können in Schwung bringen können, aber auch wie wir es gut können nutzen und auch gesund halten. Also Hirngesundheit hat viel ja mit mentaler Gesundheit zu tun, wie es einem selber geht mit Wohlbefinden. Und das finde ich ein enorm spannendes Thema und da investiere ich sehr gerne auch meine Zeit investieren und auch Wissen und selber Erfahrung weitergeben.
Ich finde es mega cool, dass du heute Abend dabei bist und uns ein bisschen da einen Einblick gibst ins Ganze. Du hast es vorhin gesagt, so ein bisschen eben fit sein, mental fit sein. Fitness ist immer so ein Thema, das muss man ein bisschen trainieren. Jetzt, das Hirn ist schon kein Muskel, aber es hat trotzdem so ein bisschen Trainingsfähigkeit, wenn ich so will. Woher kommt deine Begeisterung fürs Hirn, wenn man es nicht wirklich so ein bisschen fassen kann? Du kannst nicht irgendwie knetten und das ist mehr Hirnmasse. Woher kommt deine Begeisterung und nachher noch, wie trainieren wir das Ganze?
Ja, die Begeisterung ist ja, also ich finde es unglaublich begeisternd und faszinierend, wie das Hirn ja veränderbar ist, plastisch. Also Neuroplastizität nennt man das. Und das ist irgendwie so ein Phänomen, dass wir einerseits ja mit gewissen Veranlagungen geboren werden, aber sehr viel auch selber in der Hand haben, was wir damit machen, wie wir das Ganze einsetzen, wie wir das Ganze probieren auch wieder verändern, wenn wir vielleicht merken, wir wollen lieber in diese Richtung. Und ja, einfach, dass wir da für Möglichkeiten haben, aber natürlich auch bestimmte Begrenzungen. Das ist klar, es schlägt kein Geiss weg, dass wir bestimmte Grenzen auch erleben in dem Sinne. Aber einfach so das Auslotsen von Grenzen finde ich unglaublich spannend. Und jetzt zum Zweiten, wegen Trainieren, das impliziert ja eben schon, wenn es veränderbar ist, heisst es eben auch, es ist trainierbar. Aber da ist mir immer sehr wichtig, es geht nicht einfach um so ein diszipliniertes Training oder so, hey, jetzt musst du auch noch mit dem Kopf ins Fitnesszentrum, am besten 3 Mal in der Woche und machst dir am besten einen Plan, wie das manchmal so mit diesen Selbstoptimierungssachen im Zusammenhang steht, sondern aus Freude. Also mir ist sehr fest die Freude im Vordergrund. Was kannst du verändern? Was kannst du auch deinem Hirn schenken, dass es dir eben auch gut geht? Weißt du, von Körperhygiene her, oder so, schnell checken unter der Achsel, dann merkst du schnell mal, wenn es stinkt. Und beim Hirn geht es ein bisschen länger, bis man merkt, hey, irgendwie geht es mir nicht so gut. So, Hirnhygiene ist ein Thema. Es ist nicht so präsent, es ist so ein bisschen versteckt da oben, aber es hat einen enormen Einfluss auf das, wie es uns geht und wie wir auch können leisten und unser Potenzial ausschöpfen. Das finde ich enorm spannend.
Ist extrem spannend. Ich glaube, so ein bisschen, vielleicht nicht gerade in die Blackbox, aber zumindest, wie du sogar gesagt hast, jetzt so ein bisschen das Unbewusstsein, was alles möglich ist. Ich habe im Vorfeld vom Gespräch so ein bisschen auf hirncoach.ch umgeschaut und gesehen, haben sie Übungen dort. Und da ist mir aufgefallen, ihr sagt so eben Achtsamkeit und Dankbarkeit, ist so kannst du trainieren. Dann so ein bisschen mit den Augen schließen und andere Sinn wahrnehmen. Das trainiert alles Hirn. Ist es effektiv so, dass wir immer das Gefühl haben, ich muss vor allem denken und dann tue ich das Hirn trainieren, aber eigentlich ist es das Gesamterlebnis, das irgendwie muss gefördert werden.
Absolut, ich finde, das hast du gerade mega schön beschrieben. Es geht wirklich so um sensibilisierte Wahrnehmen, wo unserem Hirn extrem gut tut, und zwar auf mehreren Ebenen, also auf mehreren Modalitäten, oder? Und wir sind viel so ein bisschen visuell dominant, oder? Also wir lesen viel, vielleicht die einen, die Musik machen, hören auch noch viel. Aber dann zum Beispiel, oder, die Sensorik von Berührung, bewusst wahrnehmen, barfuß über eine Wiese laufen wieder. Das sind alles so Stimulierungen, wo wir oft nicht mehr so viel haben in unserem Alltag, gerade jetzt in unserer modernen Gesellschaft, oder, wo viel einfach im Büro hockt, innen ist, auch Sonnenlicht, Natur, wo wir gar nicht mehr so viel haben. Und das ist eigentlich etwas, was uns extrem gut tut und was für das Hirn eben auch sehr wertvoll ist. Also so sehr verschiedenartige, vielfältige Stimulierung auf verschiedenen sensorischen oder in verschiedenen sensorischen Modalitäten ist das, was wir gut können brauchen. Neben dem Hirnen und Denken natürlich. Das ist schon auch super.
Hoffentlich automatisch kommt die irgendwie, oder?
Ja, oh, genau.
Ja. Und du sprichst jetzt gerade auch mal eben in einer sehr modernen Welt, wo eigentlich so die Monosensorik, wenn ich jetzt mal ein bisschen bombardiert wird. Wir haben kleine Gefäße mit ganz kleinen Bildschirmen, wo immer das Gleiche mit uns machen tönt und uns fast ein bisschen, du hast vorhin gesagt, so stimulierbar, aber vielleicht auch überstimulierend tönt. Gibt es da so ein bisschen Erkenntnis im digitalen Zeitalter, was es mit uns macht? Also einerseits mit der Hirnfähigkeit, aber auch mit dem Gedächtnis so ein bisschen. Mhm.
Ja, das kann man von verschiedenen Perspektiven her jetzt betrachten. Also einerseits geht es natürlich so ein bisschen um Konzentration, dass ehrlich unsere Konzentrationsspanne kleiner geworden ist in den letzten Jahren. Und das hat sicher damit zu tun, dass man einfach sehr schnell kann ja wechseln. Also das Switching ist etwas, wo man sehr viel trainieren muss, gerade jetzt, wenn wir online unterwegs sind. Das zeigt sich auch. Also eben, nach ein paar Sekunden gehen wir auf die Next Page, oder, wenn es nicht mehr interessiert. Das Video muss sofort packen, sonst klicken wir sie weg. Das ist so das eine. So die kurze Aufmerksamkeitsspanne. Und das andere ist halt das Gedächtnis. Wir haben ja mit dem Internet, mit Google, haben wir ein externes Gedächtnis. Oder? Und unser Hirn ist ja nicht dumm. Oder? Also es sieht ganz klar, wenn es Potenzial hat, um Energie zu sparen. Es will sehr gerne Energie sparen. Das ist auch eine Aufgabe vom Hirn, logischerweise. Uns ein bisschen zu schützen vor Energie, von zu viel Energie ausgeben oder einzahlen, sozusagen. Und dann wird es sozusagen gerade ein bisschen faul. Also Studien zeigen, dass es einen Brain Drain gibt, dass wenn wir Google oder Snattel neben uns haben oder offen haben, während wir arbeiten, dann hat das einen negativen Einfluss auf unsere Gedächtnisleistung, eben weil es ein externes Hirn als Helfer sozusagen da ist, auch nicht, dass wir das merken. Und Snattel kann sogar abgestellt sein und der Effekt lässt sich messen. Also das ist schon sehr faszinierend. Und dann der dritte Bereich, den ich jetzt von dieser Frage her auch noch recht spannend und faszinierend und irgendwie auch ein bisschen erschreckend finde, ist, dass Medienschaffende ja extrem schlau sind, zum Wissen, wie sie uns süchtig machen und mit dem voll spielen. Also, die haben ja auch so Berater, oder, wo das ganz, ganz gezielt strategisch einsetzen. Und das ist vor allem ja bei Jungen auch gerade momentan so ein bisschen ein Thema, dass man eben das Glücksgefühl ja hat im Internet. Also, das stimuliert den Dopaminausschuss im Hirn, also das Belohnungssystem, das aktiviert wird. Und das sehr, sehr regelmäßig und sehr stark eigentlich. Und das ist sogar das Glückserleben, das man da in dieser Erfahrung hat, ist sogar eigentlich fast noch stärker als im One-to-One in Interaktion mit Menschen, weil es eben so strategisch krass klug eingesetzt wird, wie so Spiele zum Beispiel, oder wie so Games oder auch auf Social Media. Und das ist so das krasse Suchtverhalten, das entsprechend, oder so eine Gefahr, was mit sich bringt, dass die fast mehr Lust haben, zu gamen, als sich mit einem Freund oder Kollegin abgeben. Es ist ja ein bisschen anstrengender immer, oder? In Interaktion und man muss so ein bisschen empathisch sein und dann hast du so ein bisschen verschiedene Emotionen und Launen. Und das finde ich schon von dem her ist schon ein recht krasses Thema, wie das jetzt so weitergeht.
Ja, da sprichst du gerade auch so ein bisschen das Belohnungshormon Dopamin, oder, wo ja überstimuliert in dem Moment, oder, wo ja, ich sage immer, ich glaube, viele Leute unterschätzen, dass die ganzen sozialen Medienalgorithmen nicht von Technologie gemacht sind, von Biologie. Ja, oder wie du sagst, das wird so ein bisschen stimuliert, oder? Mhm. Du hast also ein bisschen die selektive Amnesie erwähnt, oder? Ich tue ihn bewusst vergessen wegen Google. Hast du als Hirnforscher nicht manchmal das Gefühl, man müsste noch viel mehr machen, noch viel mehr aufklären, dass die Leute sich mehr bewusst sind, hey, da passiert etwas mit mir, ich werde so ein bisschen konditioniert. Das kann ja gut und schlecht sein, aber zumindest wäre es mal schön, wenn es bewusst wäre. Machen wir da zu wenig?
Ja, da fragst du natürlich die Richtung. Also das ist klar, machen wir zu wenig. Darum bin ich auch sehr viel mit so Themen unterwegs. Also ich glaube schon, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir unser Hirn kennen und die Mechanismen, gerade bei unserer modernen Welten, wo eben viel mit dem auch gespielt wird. Also, oder wo früher vielleicht noch mehr so, also es ist immer noch vielleicht Drogen oder andere Substanzen im Vordergrund gewesen sind, ist definitiv heutzutage Social Media oder einfach auch andere einfach Medien allgemein im Fokus. Und da glaube ich schon, je mehr wir die Prozesse auch verstehen, desto besser können wir es eben wie auch explizit, also wie auch bewusst machen oder können es bewusst auch beobachten und desto besser können wir ja auch bewusst Strategien einsetzen. Ich glaube, das ist allgemein ein bisschen so ein Prinzip. Je mehr wir nicht verstehen oder unbewusst ablaufen, desto weniger können wir auch Einfluss nehmen darauf. Und je besser wir verstehen, desto mehr können wir auch bewusst entscheiden, das will ich und das nicht. Und darum absolut, wie du sagst, also unbedingt darüber reden. Aufeinander, oder? Man auch sagen, hey, wie ist das bei dir? Was beobachtest du bei dir? Wie fühlst du dich dabei? Ich frage viele Leute, wie fühlst du dich nachher? Oder fühlst du dich richtig gut an? Oder so ein bisschen Thematik, es gibt ja den schnellen Dopamin-Kick. Ja. Und das andere ist so ein bisschen das langandauernde Dopamin, wo du zum Beispiel von guten Beziehungen, von einem schönen Oben hast. Das ist langandauernd, aber halt ein bisschen weniger intensiv und akut sozusagen. Mhm. Ein bisschen sich selber beobachten und reflektieren, glaube ich, ist da extrem wertvoll.
Ja, und wie du sagst, man kann es ja auch positiv einbauen mit Lernspielen zum Beispiel, wo dann die Leute eben schneller und besser lernen können, bis ins höhere Alter hinein auch. Oder? Ich meine, Dopamin ist nicht etwas, was die Jugendlichen betrifft in dem Moment, sondern es ist eigentlich die Überlebens-, ich sage jetzt fast Drogen, aber so, das ist eigentlich der Impuls, den wir alle brauchen. Du hast ja gesagt, eben so reflektiert sein, also sich bewusst machen, mit anderen darüber reden. Es gibt ja so die Mechaniken bei Smartphones, die sagen, hey, du hast so und so viel Zeit verbracht und man sieht ab und zu, wenn man irgendwie mal einen Test wieder macht in der Schule oder Berufsschule, merkt, jetzt habe ich zu wenig geschlafen, weil zu lange wieder am Handy war und so weiter. Warum fällt es uns so schwer, auf unser Hirn zu hören?
Ja, weil wir halt so durchtrieben sind, oder haben wir gesteuert sind. Oder wenn wir müde sind zum Beispiel, haben wir ja so den Trieb zum passiv sein, einfach zum uns erholen.
Das Energiespar, vorher gesagt hast. Ist es
genau, okay, der Energiespar ist ein bisschen eingebaut im Hirn. Also das Hirn ist ein bisschen Sofa-Automaten eigentlich. Und dann haben wir noch die körperliche Müdigkeit, die man noch dazukommt. Oder? Das fällt einem ja viel ringer aufs Sofa zu hängen, das Nattel vor der Grinstadt raus die Schuhe legen und aus dem Wald eine Runde drehen. Also ich denke schon, es ist ein bisschen Gewohnheiten halt auch. Wenn du im Zug hockst, oder zückst das Nattel, ist gewohnt. Warum nicht einfach einmal, also ich muss mich einmal, ich muss mich zwingen, also ich mache das auch. Ich zwinge mich einmal, Nattel abstellen am besten, nicht weil Flugmodus lenkt am nicht, das ist schnell wieder zurück, dann wirklich abstellen. Und dann sagen wir, so die 20 Minuten wirklich mal zum Fenster schauen und so die stimulationsfreie Zeit auch geniessen, das ist so etwas Wertvolles und es entstehen so viele neue Ideen. Da muss man sich wirklich bewusst die Zeit so reservieren.
Definitiv, und ich spreche jetzt ein bisschen mit der Achtsamkeit und dem Reflektieren. Gibt es da so ein kleines Ritual, wo man sich ein bisschen ersetzen kann, um die Stimuli trotzdem so können abholen? Du hast gerade gesagt, bewusst aus dem Fenster schauen, zuhören zum einen. Was gibt es da so zu machen, was im Hirn, in unserem System grundsätzlich gut tut?
Ja, ich bin Fan von wirklich im Alltag innen und verknüpft mit alltäglichen Tätigkeiten. Weil dann musst du wenig noch bestimmte Zeit reservieren und dann bist die Umsetzung dann auch wieder schwieriger, aber jetzt bei den Vorsätzen. Also am besten mit Alltagssituationen, zum Beispiel achtsames Essen ist so etwas. Und zum Morgen, einfach statt dass nebenbei die News checkst oder schon WhatsApp bearbeitet bist oder beantwortet bist, am besten einfach Augen zu zum Beispiel und einfach bewusst kauen und die Geschmäcker wahrnehmen, das ist so etwas. Oder dann auch, wenn man kochen, kann man ganz bewusst zum Beispiel so eine Tomate oder die Farbe wahrnehmen, Saft spüren, einfach so Freude haben an diesen ganz alltäglichen Prozessen und die eben achtsam machen. Man kann auch achtsam laufen zum Beispiel, indem man wirklich so Fuss abrollen bewusst wahrnimmt, dann eben achtsam hören, warum nicht einfach mal draußen schnell zwei Minuten bleiben stehen, Augen zu und einfach mal Geräusche bewusst wahrnehmen und dann immer auch so ein bisschen verbunden mit Staunen, das ist ja auch so ein Faktor, wo auch für von der Forschung gezeigt worden ist, dass Leute, die mehr staunen im Alltag, auch allgemein zufriedener sind. Also das Staunen über das Kleine, auch über ein Vogelzwitschern wieder einfach staunen oder über eine schöne Pflanze. Dass man das im Alltag einfach so ein bisschen kultivieren.
Und wie wichtig sind das so ein bisschen Musterbrecher? Ich höre immer so, dass, ich weiß nicht, ob es jetzt ein Gerücht ist oder nicht, man sollte mit links Zähne putzen, wenn man Rechtshänderin ist zum Beispiel. Man sollte vielleicht mal eben das Morgenessen mit der anderen Hand und dann schauen, was passiert und wie man es dann so ein bisschen wahrnimmt. Hilft das so ein bisschen auch ins höhere Alter rauf, wenn man sagt, ich mache immer das Gleiche auf die gleiche Art und Weise?
Ja, absolut. Weil auch da, oder alles, was wir immer gleich machen, wenn wir in einer Routine laufen, kann das Hirn Energie sparen, was einerseits natürlich auch gut ist. Also gewisse Routinen, Rituale sind ja sehr wertvoll. Und andererseits braucht das Hirn eben gerade die Stimulation, wo wir Sachen eben neu machen, anders machen, eben wie nicht dominante Hand benutzen oder mal einen anderen Weg gehen. Du erlebst plötzlich wieder andere Sachen oder hörst und siehst anderes. Oder halt nicht immer alles aufschreiben, ist auch so etwas, wo mir viele ältere Personen sagen, sich die Sachen probieren wirklich zu merken, so Gedächtnisstrategien einsetzen. Und eben auch hier wieder im Alltag probieren, die regelmässige Aktivierung vom Hirn einzuleiten oder einzusetzen und auch Freude haben daran. Oder? Je mehr man sich ein bisschen herausfordert, desto mehr merkt man auch wieder, was man kann. Also es geht auch so um das Erleben von einer Selbstwirksamkeit, wo man sonst vielleicht eher ein bisschen auf die negativen Aspekte fokussiert. Oh, jetzt habe ich das wieder vergessen. Oh, jetzt habe ich mich nicht so können konzentrieren. Und wenn man es nachher bewusst so sich selber ein bisschen die Herausforderungen setzt, erlebt man eben wieder, ah, krass, cool, jetzt habe ich es geschafft. Ich heute dann morgen sogar schon ein bisschen besser.
So ein positiv mit dem Hirn reden und sagen, hey, du machst es schon gut und es geht dann weiter. He?
Ja, das ist mega wichtig. Das Hirn lässt unseren Selbstgesprächen zu. Es ist nicht egal, was wir über uns denken. Es ist nicht egal, was wir uns selber sagen. Also das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Und das ist auch von der Forschung her mega eindrücklich. Also, wenn man zum Beispiel einen Text liest, wo man gewisse Sachen suggeriert, oder, dann ist man nachher entsprechend weniger leistungsfähig, wenn es zum Beispiel ein negativer Text ist und umgekehrt aber auch. Also, dass wir uns selber sagen, hat schon, es hat wirklich einen Einfluss. Und da wirklich bewusst, also die, muss nicht nur so positiv sein, hey, du schaffst alles und du kannst alles erreichen. Also bin ich gar nicht Fan davon. Das kann ja auch wieder toxisch sein, oder? Da kann man sich auch wieder allzu fest unter Druck setzen. Aber so im Sinne von der eigenen Cheerleader sein, finde ich etwas sehr wertvoll. So, hey, wir geben das Beste. Hey, ich glaube, wir können das jetzt, wir können da jetzt Einfluss nehmen, wir können das schaffen. Oder halt so das Wachstumsmindset im Sinne von, okay, jetzt bin ich nur so weit gekommen, aber ich glaube, das nächste Mal komme ich weiter. Oder, hey, jetzt habe ich wieder voll versagt, aber das ist okay, das nächste Mal geht es schon ein bisschen besser, mein Hirn muss das noch ein bisschen lernen, die Neuronen müssen lernen, zusammen reden, es muss noch ein bisschen mehr zusammen wachsen, das Netzwerk, oder sich erweitern, und dann wird es dann schon gehen.
Mega spannend. Darf ich gerade bleiben bei dieser Frage und so ein bisschen nachhaken? Das ist jetzt gerade so ein spannendes Thema, wo ich jetzt nicht irgendwie denke, jetzt zum Beispiel, dass das Hirn uns zulassen tut und dass eben zu viel Selbstgespräche so ein bisschen im positiven Sinn können, toxisch sein. Was gibt es so ein bisschen Sachen aus deiner Karriere und Erfahrung, wo du sagst, das wird immer so ein bisschen vergessen oder vielleicht findest du auch faszinierend, wo du gemerkt hast, oh mein Gott, habe ich nie so bewusst wahrgenommen, aber jetzt, wenn die Leute es würden wissen, über das Hirn und über unser Gedächtnis, was sind das für Fakten und vielleicht Absurdität oder auch spannende, tolle Sachen, die du uns erzählen
kannst? Also ganz ruhig, das könnte mir zwar viel, ich könnte mir viele Richtungen gehen.
Also ich weiß zum Beispiel, Hirn braucht ja viel Wasser, oder? Das habe ich mal gelesen. Ja. Das Hirn braucht viel Wasser, auch wenn es viel Sauerstoff braucht und ich viel Energie. Und wenn du nicht genug trinkst, dann kommt der Kopf über. Also mir geht es einmal so, oder? Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Weil hat ja genug Wasser rundherum, aber es hat ja genug
gedämpft. 80% ist das Wasser, es kann eben nicht Wasser speichern. Genau, also regelmäßig trinken ist so etwas, ja, das sieht man auch gerade. Wenn man dehydriert ist, dann korreliert das auch gerade direkt mit schlechter Konzentrationsfähigkeit zum Beispiel. Beim Essen Energie ist ähnlich, also es braucht sehr viel von unserem Blutzucker. Also da so ein regelmäßiges Essen, aber eben auch gesunde Energie, also langanhaltende Energie, ist extrem wichtig. Also Essen und Hirn, gute Nahrung, das hängt mega zusammen, auch mit Leistungsfähigkeit, aber eben auch mit psychischem Wohlergehen. Das ist auch extrem spannend, wie bei Mäusen, wo man zum Beispiel zeigen kann, wie es denen wirklich schlecht geht, wenn sie viel Junkfood essen und dass sie zum Beispiel so Labyrinthaufgaben viel schlechter sich können merken. Also es hat wirklich direkten Einfluss. Dann aber auch Energie, sind sich viele auch nicht bewusst, dass bei 2% Volumen von dem Hirnorgan, das ist ja klein, wir eigentlich fast ein Viertel von unserem Sauerstoff brauchen, den wir aufnehmen. Das heisst, regelmässig Bewegung ist Hirndoping pur. Das ist etwas vom Besten, was wir machen können. Und zwar einerseits kurzfristig, also dass ich gerade jetzt besser kann leisten kann. Ich stehe darum auch meistens beim Arbeiten. Ich tanze immer ein bisschen unter dran und ich merke einfach, es gibt mir mehr Energie, als wenn ich lang hocke. Aber eben auch langfristig. Also Leute, die sich mehr bewegen, haben ein gesünderes Hirn auch im Alter. Das ist eine sehr enge Korrelation. Also das ist sehr eng verbunden. Und so spannend ist, dass auch eben, wenn ich über mein eigenes Hirn denke und über meine eigene Leistung, sind wir auch im Thema von vorher, wie das eben auch einen sehr starken Einfluss hat, wenn ich wirklich auch leistungsfähig bin. Und darum auch da, es ist nicht nur die Leistung selber, sondern es ist wie auch eine Haltung, oder, wo das Hirn beeinflusst, weil das limbische System und das Denkhirn, wenn man es mal so ein bisschen ganz einfach erklärt, die sind ja ständig im Austausch. Also das limbische System informiert das Denkhirn eigentlich die ganze Zeit über Stimmung und über wie sich jetzt etwas lohnt zum Beispiel, oder ob es sich lohnt, jetzt hier Einsatz zu geben oder nicht. Zum Beispiel unsere Lernstruktur, der Hippocampus, kann nichts machen, ohne dass die Amygdala, das ist so der eine Emotionskern, Angstkern, sagt man einmal, ohne dass die ihm ständig reinredet. Also das heisst, Emotion lernen, Emotion, kognitive Leistungsfähigkeit, das ist sehr eng verbunden. Und manchmal gibt es so Leute, die sagen, ja, ist jetzt rational, oder jetzt kann ich noch ein bisschen denken und so. Und dabei ist auch dann eine emotionale Komponente da. Darum zum Beispiel auch die Bedeutung von Freude bei dem, was man macht. Weil man da nachher eben die Hormonausschüttung hat, die wie Dünger wirken, das ist auch ein mega wichtiges Thema. Es geht nicht einfach um Disziplin und Fokus, sondern immer auch eine Mischung, eine Balance von Anstrengung, vielleicht auch so ein bisschen fast Angst oder Herausforderung, die man hat, und gleichzeitig aber die Freude dabei, die so eine perfekte Mischung gibt, dass man so voll in seine richtige Leistung, in den leistungsfähigen Bereich hineinkommen.
Ich glaube, wenn ich das gesehen habe, vor einer Woche zweimal so einen Podcast gehört, wo jemand erzählt hat, dass Hochleistungssportlerinnen und Sportler nicht unbedingt denken, wenn sie am fittesten oder fitter sind wie ihre Opponentinnen und Opponenten, sondern dann, wenn sie können, und das ist gerade spannend, du gesagt hast, ihre Emotionen im Zaum behalten, wie sie die Energie können anders steuern. Also wenn du jetzt eben sagst, ich bin jetzt frustriert, dann hast du vielleicht ganz ein anderes Umgang mit der Energie und bist vielleicht am falschen Ort. Oder? Und das heisst, es ist auch wichtig, dass die Sportler und Sportler trainieren. Ist das etwas, was du kannst bestätigen? Oder ist das mehr so ein bisschen, jetzt muss ich unbedingt einfach das ein bisschen abschalten und die Emotionen weglassen?
Oh, absolut, genau. Aber es ist immer ein Teil davon. Und ich glaube auch, wenn wir uns diesen Emotionen bewusst sind und dann mit diesen Emotionen arbeiten, sozusagen, das klingt so ein bisschen zwanghaft wieder, aber eben, es soll auch wieder aus so ein bisschen eurer Freude drin sein. Dann hat das einen grossen Vorteil. Also ich sage auch, wenn man bei Studis zum Beispiel, oder wenn du willst die Emotionen ignorieren. Also zum Beispiel, wenn du merkst, hey, Stress mich mega, oder es macht mir etwas Sorgen und du willst fokussieren und sagst, hey, jetzt haben wir das vorgenommen. Es bringt wenig, oder? Weil die stören, das sind so Interferenzen, nennt man das. Es gibt ständig so emotionale Störungen, wo eben ja diese Lernstrukturen, die eigentlich schon arbeiten wollen, die können dann gar nicht. Und darum lieber siehst du die Emotionen anschauen, was sagen sie mir, kurz Zeit nehmen, am besten auch aufschreiben, weil während dem Aufschreiben tun wir ordnen, verstehen wir es besser, verarbeiten. Und dann gehst du halt die 10 Minuten her, dafür kannst du die Stunde drauf viel besser konzentrieren. Also da glaube ich sehr fest, ja, dass wir Emotionen nicht einfach ignorieren oder auch nicht sollen oder unterdrücken, sondern mit denen zusammen arbeiten und sie nachher eben in eine Richtung bringen, wo sie uns unterstützen für das, was wir wollen.
Also solche mentale Vorbereitung ist auch wirklich ein Ding, das dir hilft, später effektiver und auch gelassener in der Umsetzung.
Ja, absolut. Das ist spannend. Es hat jetzt gerade eine Umfrage gegeben bei 9000 Leuten, wo so gefragt worden ist, was ist so eine mentale Stärke, die du dir wünschst. Und da ist so ein bisschen, was ist gewesen, so Kreativität, Mut, Vergebung etc. Und das Stärkste, was sich die Leute wirklich wünschen, ist die Selbstkontrolle, Selbstregulation. Das hat da viel auch mit Emotionen zu tun. Und ich glaube, das ist etwas, wo vielen bewusst ist, ehrlich, man braucht das schon, um wirklich auch die Sachen so können umsetzen, die man sich wünscht, die man möchte. Und nicht ständig abgelenkt wird wieder von, sei es jetzt Medien oder Ablenkung oder eben Emotionen, die uns wieder in eine andere Richtung bringen, die wir eigentlich hätten wollen, zum Beispiel. Aber das ist eine Fähigkeit, die wir trainieren können, die wir weiterentwickeln können.
Und wenn wir schon beim Thema sind, du hast gerade vorhin angesprochen mit dem limbischen System, Wut und solche Schmerzen kommen ja oftmals aus dem Bauch oder aus dem Herz. Und das ist ja etwas, glaube ich, viele Leute nicht wissen, wie so wie sie zusammenhängen, denn, wie wir uns den Schmerz da oben dann sozusagen aufziehen oder sag lieber du, wie das zusammenhängen tut. Weil ich habe das Gefühl, wir haben drei Hirne in unserem Körper. Eins, das dort denken und zwei, das dann lenken. Aber wie ist das so ein bisschen, wie sieht es wirklich aus? Ist es wirklich entsteht Wut im Bauch und Herzschmerz im Herz?
Ja, also da gibt es natürlich, da kann man jetzt eine philosophische Antwort geben. Oder man, jetzt von Neurologie her ist es natürlich schon so, dass jede Emotion im Hirn startet eigentlich. Aber die Amygdala sind wir wieder bei dem Angstkern. Oder die kann ja direkt mit dem Körper kommunizieren, bevor es noch das Denken eigentlich Piep kann sagen. Das heisst, die löst wirklich direkt die Körperreaktion aus. Und das geht eben zum Beispiel nachher gerade Verdauung oder das parasympathische oder sympathische System, wo dann eben aktivierter wird und dann die verschiedenen Organfunktionen ja gerade verändern von Aktivität her, wie es der Bauch bekommt oder Herzschlag etc. Aber es ist natürlich sehr simultan das Ganze, oder? Aber schlussendlich ist es immer, also Körper und Kognition eigentlich, das interagiert so stark, das kannst du gar nicht auseinanderhalten eigentlich, aber kontrollieren tust du es eben dann schon von den Gedanken her, also oder entweder kommst du dann noch mehr Angst über, weil du das so spürst im Bauch und du auf das fokussierst und denkst, oh, jetzt habe ich mich nicht mehr unter Kontrolle und dann wird es immer schlimmer. Oder eben, du probierst es dann zu benennen, was spüre ich. Also da kommt wieder der Frontalkortex wieder mehr in Einsatz, der gerade so die Selbstregulation und so unter sich hat. Und durch das komme ich wieder mehr in Kontrolle. Was nicht heisst, dass man immer alles muss kontrollieren muss, aber ich kann es so weit kontrollieren, dass ich wirklich spüre, okay, warum habe ich jetzt die Angst? Wo fühle ich mich zum Beispiel ungerecht behandelt? Oder wo fühle ich mich überfordert? Und wenn ich es nachher benennen kann und wie sehe, was mir die Emotion sagt, kann ich nachher in eine Handlung hineingehen, die es mich weiterbringt. Und das andere ist nachher so eine Starre oder eine Überforderung oder eine Panik, die eigentlich nicht viel Gutes denn für uns in dieser Situation gerade gibt. Darum glaube ich schon fest, dass man das Wahrnehmen kann schulen, aber eben auch die Regulation von diesen Körpergefühlen und Emotionen.
Ich höre so ein bisschen raus, das ist etwas, was du im Vorfeld eigentlich musst trainieren, damit es dann, wenn es so weit ist, kannst abrufen.
Ja, das ist wirklich so, das Bewusstsein, ja. Also ich habe ja zum Beispiel, oder, wenn wir die Kinder aufregen, das ist so die erste Aktion, und so bin ich auch ein bisschen aufgewachsen, ist einfach mal jetzt schreien rund, ja, das ist etwas sehr Impulsives. Und etwas, was ich auch lernen musste, oder immer noch dran bin, ist genau, dass ich mir überlege, okay, wenn du das nächste Mal weißt, was mache ich? Und dann habe ich auch so Strategien, wie zum Beispiel siehst, viermal tief durchschnaufen oder auf 10 zählen. Oder wie kurz selber spüren, zum Beispiel eben kurz so eine Körperwahrnehmungsübung machen. Oder einfach, es klingt jetzt so kompliziert, aber einfach so wie ein Stopp, bevor man reagiert. Genau, also ja, wie der Frontalkortex wieder schnell kann, mehr in Einsatz kommen, statt dass man einfach aus dem Körper raus dann gerade so reagiert.
Ja, ich kenne es auch wegen der Wissenbock, das hilft ja auch, solche Erde mal abstauben.
Genau, voll. Ja. Aber mir ist es schon noch wichtig, nicht, dass man immer alles mit mega kontrollieren muss. Das ist definitiv auch nicht das Ziel. Ja. Also die Emotionen wahrnehmen, denen Platz geben, sehr wohl. Aber wir müssen nicht gerade noch reagieren. Also zwischen unserer emotionalen Reaktion und unserem Verhalten, da ist Platz, oder? Und den Platz dürfen wir ausfüllen. Also den dürfen wir einnehmen und bewusst nachher das Verhalten auch ein bisschen leiten lassen. Ja.
Mega schön gesagt. Barbara, ich könnte dir noch stundenlang zuhören, weil ich finde es ein mega spannendes und tolles Thema. Ich bin mir sicher, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Trotzdem kommen wir langsam so ein bisschen zum Abschluss und erlaube mir bitte die letzte Frage, wenn ich darf, bevor wir uns verabschieden. Multitasking oder Singletasking. Ist es etwas, wo das Hirn nicht kann? Kann das Hirn mehrere Sachen gleichzeitig machen oder sind wir einfach sehr gut im sehr schnell abwechseln und nacheinander serielle Sachen machen?
Ja, also wenn es zwei ganz unterschiedliche Prozesse sind, zum Beispiel motorische und gleichzeitig noch ein visuell. Also weißt, sagen wir, du bist auf einem Hometrainer-Velo und lesest dazu etwas, ist das gar kein Problem, Multitasking. Aber wenn es ähnliche kognitive Prozesse involviert, dann ist ganz klar, auch da wieder gibt es eine Störung. Also dann ist das Hirn nicht multitaskingfähig. Und was eben viele auch multitasken, ist zum Beispiel eben die Aufmerksamkeit. Oder? Das geht nicht, weil wir haben einen Aufmerksamkeitsfokus und nicht zwei. Das heisst, was wir dann machen, ist einfach das schnelle Hin- und Her-Switchen, wie du schon gesagt hast. Und das trainieren schon viel in ihrem Alltag. Also wenn wir switchen zwischen Mail und Info aufnehmen und dann schnell WhatsApp. Oder dann das Hirn braucht immer wieder Energie, um wieder zu fokussieren. Also da würde ich sehr, sehr fest von Multitasking abraten. Es macht auch unglücklich, da gibt es auch Studien. Also wenn man viel multitasket im Alltag, ist das etwas sehr Unbefriedigendes eigentlich. Weil man macht ja auch sehr viel mehr Fehler, also fast 50% mehr Fehler und man hat etwa 50% länger. Das merkt man natürlich nicht, aber man verliert auch viel Zeit. Man hat das Gefühl, man gewöhnt sie, aber man verliert sie. Aber eben fast noch mehr ist eben auch, was es mit dem selber macht. Oder auch, wenn man mit Leuten redet oder gleichzeitig noch sonst etwas macht. Also da plädiere ich sehr fest dafür. Wirklich, eben, hat auch wieder mit Achtsamkeit zu tun. Oder dann achtsam zulassen und dann nachher kann man ja dann immer noch die WhatsApp machen oder achtsam etwas lesen. Fertig lesen und dann zum nächsten gehen. Da muss ich so in die Entscheidung, wo ich sitze. Also, was ist mir wichtig? Ich nehme mir Zeit für da und so bewusst die Zeit und Aufmerksamkeit einsetzen. Das ist da schon ein wichtiger Faktor.
Danke mal, mega, mega spannend. Liebe Barbara, wir sind schon fast am Ende von unserer Sendung, nicht von unserem Latein und bestimmt nicht von dem Wissen. Ich bin immens beeindruckt, was du alles weißt und wie einfach und direkt du Sachen kannst uns da mit auf den Weg geben. Ich will mir erlauben, das letzte Wort dir zu geben. Was immer du möchtest, noch unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben auf den Weg. Sehr, sehr gern. Das letzte Wort, das sei deins.
Ja, gern. Merci. Hey, ja, ich glaube, so als Schlussvotum oder eine kleine Übung gebe ich gerne das Thema Dankbarkeit mit. Ich glaube, dass es unserem Hirn, aber einfach uns selber sehr gut tut, immer wieder kurz im Moment vor Dankbarkeit im Alltag einzuschalten, wo wir unsere Aufmerksamkeit ganz liebevoll einfach auf das lenken, wo wir einfach ganz einfach, einfach dankbar sind dafür. Und das kann irgendetwas sein. Und da findet man immer etwas. Oder am besten ein paar Sachen dann einfach gerade aufzählen. Und das ist auch eine super Übung, die man gerade vor dem Schlafen zum Beispiel machen kann. Leute, die Mühe haben mit dem Gedankenkarussell beim Einschlafen, das kann man durchbrechen, indem man eben sich einfach Zeit nimmt, um Sachen aufzuschreiben. Oder man kann sich so auch nur vorstellen, wo man dankbar ist dafür oder auch aussprechen. Oder so ein Dankbarkeitstagebuch da haben. Ich habe so ein Heftchen dabei, zum Beispiel so ein kleines, wo ich einfach schnell Sachen aufschreiben kann. Das ist etwas sehr Wertvolles. Und das wünsche ich uns allen, Dankbarkeit für die kleinen Sachen im Alltag, dass wir die behalten können.
Mega schön. Liebe Barbara, danke vielmals. Bis bald in der Zukunft und bleib gesund.
Du auch. Mach's gut. Ciao, Roger.